Shalom und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du wahrscheinlich sehen kannst, haben wir so ein bisschen unsere Location geändert. Aber es ist ja auch schon Frühling, schon fast Sommer gefühlt. Mhm. Und wir haben auch noch Natalia dabei.
Hey.
Natalia und ich, wir sind schon länger befreundet. Wir kennen uns aus so katholischen Kreisen, würde ich mal sagen. Und ja, wir sind beide 22 und wir beide studieren in NRW, nicht in denselben Städten. Und ja, und irgendwie, wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, dass wir so, also Markus und ich, Markus ist ja auch, er sitzt da so aus einer Picknickdecke, haben wir darüber gesprochen, dass wir auch gerne so neue Formate ausprobieren würden. Und eins dieser Formate ist halt vor allem irgendwie Gespräche zu führen, einfach weil wir das, ich das Gefühl habe, dass jede Person durch ihr Zeugnis auch andere Personen, für andere Personen Zeugnis sein kann. Also, und ja, in vielen Ansichten würde ich sagen, haben wir ähnliche Ansichten, in manchen Sachen auch nicht. Und deswegen sehe ich da auch so diesen Schatz davon, dass man einfach anderen Input haben kann. Man hört im Hintergrund ein bisschen die Gänse, aber ich hoffe, das stört nicht. ja, willst du vielleicht irgendwas noch ein bisschen über dich erzählen?
Safe, genau. Also ich bin Natalia. Oder Natalie auf Deutsch. Ich studiere in Münster Englisch und Deutsch und wir kennen es, glaube ich, seit über einem Jahr.
Eigentlich länger. Aber ja, sind wir noch nicht so
ja,
lange.
Seit, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass man halt ähnliche Werte teilt und den Glauben, ist es halt sehr, sehr schnell so gewachsen. Ja. Und was kann ich noch über mich sagen? Ich glaube, ich bin auch nicht so lange so tiefgläubig. Ich würde sagen, ich bin immer so in einem katholischen Haus aufgewachsen mit Eltern. Wir sind zur Kirche gegangen, obwohl ich immer auch so Phasen hatte, wo ich gesagt habe, nee, Kirche, ich will damit nicht, mit nichts am Hut haben eigentlich. Es ist eigentlich eine Organisation, wo ich nicht hinterstehe. Aber irgendwann kam bei mir auch dieses Gefühl, dass ich doch diesen Jesus brauche, der da in der Kirche ist. Und ich habe mich mit 18 oder 19 war es bekehrt. Und bin seitdem doch schon ziemlich investiert in verschiedene Orte, Gruppen und lerne gerade auch mega viel über meinen eigenen Glauben. Deshalb freue ich mich auch hier zu sein und mit darüber reden zu können, weil ich finde, Meinung darüber auszutauschen und auch manche Themen zu öffnen, ist ein großer Schatz für uns, dass wir gegenseitig Einblicke gewinnen können und uns auch bereichern können damit.
Yes. Okay, also wir haben uns natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir sprechen können. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal so ein Insta-Reel oder so gesehen von so einem jungen Mann, der stand in einer Bahn, in so einer S-Bahn oder Zug und hat offen sozusagen vor allen Leuten den Namen Jesu proklamiert und sozusagen über seinen Glauben gesprochen. Und du und ich haben ja beide eher so Bekehrungserlebnisse, die stattgefunden haben, als wir selber älter waren und auf so einer eigenen Suche waren. Und solche Videos sind immer mal wieder im Internet, wenn so Leute im öffentlichen Raum, also so auf Straßen oder irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln sozusagen evangelisieren. Wo ich jetzt erstmal selber persönlich sagen würde, so okay, daran ist ja nichts Falsches. Im Endeffekt, wenn das an der Straße ist, kann ich einfach vorbeigehen. Und wenn es mich nicht catcht, dann kann ich auch einfach weggehen. Aber zum Beispiel so in diesem Reel, das ich gesehen habe, war es halt so ein junger Herr, der hat das gemacht in einer Bahn, die gefahren ist. Und dann haben sogar Leute gesagt, so sehr, also die waren auf jeden Fall nicht nett, wie die das geäußert haben. Aber auf jeden Fall haben sie ihm dann gesagt, so ey, so hör auf, so das nervt uns, es stört uns. Und da dachte ich mir so, okay, wie nimmt man das so wahr als Person, die sich ja im Endeffekt auch, so wenn du sagst, so dein, du kommst ja aus einem gläubigen Haushalt, und da war ja irgendwie der Glaube immer präsent. Und da kann man ja auch nicht sagen, dass du sozusagen freiwillig mit dem Glauben konfrontiert wurdest, sondern halt einfach sozusagen, es war halt Teil davon. Und dann irgendwann hast du für dich selber beschlossen, dass du dem nachgehen möchtest. Ja, was ist so deine Wahrnehmung? Also so würdest du sagen, dass so etwas dann für dich auch fruchtbar ist, wenn es sozusagen... ist so, keine Ahnung, du sitzt in der Bahn nach einem 8-Stunden-Arbeitstag und dann kommt da so ein Typ um die Ecke und sagt so, ey, wir sind alle sündig und wir brauchen alle Jesus.
Mhm.
So.
Also es sind auf jeden Fall wahre Worte, das kann man ja nicht bestreiten. Ich glaube, für mich für mich persönlich in dem Zustand, in dem ich war, mit meinen 16, 17, 18 Jahren, hätte das nichts gebracht, weil ich wusste, es gibt Jesus. Ich wusste genau, was er getan hat. Ich habe auch die Bibel gekannt. Und ich glaube, die meisten Leute in unserer Gesellschaft kennen zumindest Jesus. Ja, ne? Es ist ja präsent, genau. Ja, deshalb ist es nicht mal die Frage, also kenne ich überhaupt irgendeinen Gott, zu dem ich mich wenden kann? Habe ich irgendwelche Fakten über den? Sondern es geht wirklich um den Glauben. Und ich glaube, der Glaube ist immer was Subjektives. Es ist immer ein persönliches Erlebnis, eine Beziehung vor allem mit Gott. Und ich zweifle auch nicht an, dass die Person, die im Zug evangelisiert, eine gute Intention hat. Mhm. Ich glaube, es kann auch für manche Leute der Weg gewesen sein, wie sie überhaupt erst auf Jesus gestoßen sind oder yes. was für sie irgendein Zeichen gewesen ist. Aber für mich persönlich heißt Evangelisieren noch immer in einer Beziehung sein. Mhm. Und ich glaube, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir nur in einer Beziehung Liebe erfahren können, in mhm. Nähe zu anderen Menschen und auch in der Beziehung zu ihm, ist es auch am sinnvollsten, in Beziehungen zu evangelisieren. Also durch diese Liebe, die wir in uns haben, ja. dadurch, dass wir den Wert des Menschen anerkennen und auf ihn schauen, mhm. mit den gleichen Augen, wie Jesus auf ihn schaut, oder wir es zumindest versuchen, ja. dass wir dadurch, glaube ich, am stärksten evangelisieren können. Weil eigentlich leben wir in einer Welt, wo die meisten Leute haben das Wissen, die haben sogar zu viel Wissen fast schon, weil die die ganze Zeit eigentlich Informationen haben. Wir leben im Zeitalter, wo wir eigentlich mit Informationen bombardiert werden. Da ist eine Information mehr am Tag oft nicht genau das, was die brauchen, sondern die Nähe und auch diese, dieses Interesse daran, wer sie überhaupt sind und was sie brauchen.
Ja, also ja, ich würde auch sagen, dass ich das eher so unfruchtbar einschätzen würde, nach dem Motto so, okay, wenn ich mich halt auf die Straße setze, dann kann es halt jeden treffen und sozusagen, es kann jede Person berühren. Auch Personen, die man so sonst in anderen sozialen Gefügen vielleicht gar nicht begegnen würde, weil die Person viel älter ist oder viel jünger ist oder irgendwie einen ganz anderen Beruf nachgeht. Aber ich glaube auch in der Folge über das Kerygma habe ich auch darüber gesprochen, dass so vor allem die Bekehrung von Paulus, also Apostel Paulus aus dem Neuen Testament, ist ja so irgendwie so der Bekehrungsmoment in der Urgemeinde oder in der Urkirche, weil er war ja gar nicht mehr Teil der Urgemeinde. Und so, da ist ja auch so dieses Beeindruckende daran, dass dann irgendwie so dieser Hananias Paulus so an die Hand gelegt wurde und dann Paulus nicht alleine diesen Weg gehen musste. Also die Bekehrung an sich war ja so ein intimer Moment zwischen ihm und Gott, so also wie vom Blitz oder von der Sonne getroffen wurde. Aber so danach konnte er erst diesem Glauben nachgehen, weil er Personen hatte, die ihn irgendwie daran begleiten konnten, erste Fragen lösen konnten, weil es ist ja auch ein großer Aspekt so beim Christentum. Obviously muss man das Christentum auch anzweifeln, finde ich, weil nur dadurch kannst du irgendwie eine gesunde Beziehung dazu führen, weil im Endeffekt wissen wir ja so Regime oder irgendwelche Sekten, die das Hinterfragen nicht erlauben, sind ja sozusagen eindeutig darauf aus, dass du dich von dem Rest der Welt abkapselst und das Christentum ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man halt in der Gesellschaft, in dem Zeitalter, in dem man lebt, dass man dort auch irgendwie Hoffnung und Licht birgen kann. Aber gleichzeitig auch, was du gesagt hast, so im Endeffekt ist es diese Beziehung, die es macht. Das ist ja einerseits die Beziehung zu Gott, die dann so mit der Zeit sich entwickeln kann, aber auch die Beziehung in Gemeinschaft. Also wir wissen ja, so die Apostel wurden ja nicht alleine berufen. So Jesus hat sich nicht nur einen Typen ausgesucht, mit dem er irgendwie durch die Welt gegangen ist, sondern halt 12, was eigentlich eine sehr große Zahl ist. Und irgendwie das alles so zu koordinieren, war wahrscheinlich auch nicht einfach. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass man auch in dieser Welt des Evangeliums oft negative Erfahrungen hat. Also so, dass man von der Kirche verletzt wird oder in Kreise rutscht, wo es eher toxische Verhältnisse gibt. So, und ich glaube, das wird auch oft vorgeworfen. Also so zum Beispiel, wenn ich dann sage, keine Ahnung, ich bin katholisch, dann sind die Leute direkt so alle roten Lichter gehen an, so mein Gott, katholische Kirche. Und dann so die ganzen Schlagzeilen der letzten 20, 30 Jahre gehen dann vor die Augen. Und dann stelle ich mir halt oft auch die Frage, wie kann man denn so ein gesundes Verhältnis von Evangelisierung oder Missionierung machen, wo es halt nicht so ist, dass ich mir dass ich einer anderen Person den Glauben aufzwinge, sondern wo es einfach kommt, so, also typische christliche Medien sagen dann so, ja, also so gesunde Missionierung ist so, dass die Personen durch dein Handeln merken, dass es so, das ist dass es das ist. So irgendwie an deren Sein, an dem Herzen der Person merkt man halt einfach, dass es irgendwie was anderes ist. Aber so, würdest du dem zustimmen? Würdest du sagen, so, okay, eigentlich ist es eher die Mischung, die es macht, also eher so persönliche Beziehungen zu einzelnen Personen oder halt Gruppen. Also es gibt ja auch viele Freikirchen, die dann so Jugendgruppen haben oder auch katholische Gemeinden oder landeskirchliche Gemeinden, die dann so Jugendgruppen anbieten, junge erwachsene Gruppen, Bekehrungskurse so für Leute, die gerade in den Glauben anfangen. So, was, womit hattest du denn so deine Erfahrungen im Endeffekt? Also so, was war das, was dich so im Endeffekt vollends überzeugt hat?
Das ist eine ziemlich weite Frage.
Ich lange grad, zusammengesetzte
was,
Frage.
Womit ich am besten anfangen kann. Aber ja, auf jeden Fall sehr wichtig, auch zu erkennen, dass wir heutzutage was anderes brauchen als vor, weiß nicht, 30 Jahren noch. Und dass wirklich die Kirche auch ein Ort sein muss, wo man hinterfragen darf, wo man auch reinwachsen darf und man vor allem seine eigene Individualität mitbringt und nicht Teil zu einer homogenen Masse wird, wo alle genau gleich denken, wo alle genau gleich fühlen und den gleichen Sachen zustimmen.
Weil das wird ja oft so Christen dann vorgeworfen, dass alle gleich denken und zu allem dieselben Meinungen haben und was oft dann auch so ein Pushback gibt, wenn sozusagen jemand das Evangelium teilen möchte und dann ist die Person so, okay, du bist christlich, du hast eindeutig solche und solche Überzeugungen und dass das dann auch nicht wirklich rezeptiv, also angenommen wird.
Ich glaube, das zu was wir auf jeden Fall alle zustimmen, ist das Glaubensbekenntnis, also diese Grundgedanken unseres Glaubens, die Grundwahrheiten. Und das sind Sachen, die wirklich nicht anzweifeln, weil ohne die funktioniert unser Glauben nicht. Das ist das, wo wir Ja zu sagen, wenn wir in die Kirche gehen. Aber es gibt ganz viele Sachen, die sind nicht unbedingt in unserem Glauben verankert, sondern mehr in Tradition, in dem, was irgendwie über Jahrhunderte übermittelt wurde. Und viele, viele dieser Sachen sind wichtig und gut. Manche dieser Sachen sind auch Sachen, die uns teilen, wo wir vielleicht noch hinterfragen können, hey, müssen wir das so und so machen? Können wir vielleicht ein Space schaffen, einen Raum schaffen, der vorher nicht da war? Und für mich persönlich ist Kirche auf jeden Fall ein Ort, der nicht perfekt ist, weil er sich aus unperfekten Menschen zusammensetzt. Aber der zur Perfektion strebt und diese Perfektion ist dann Liebe in Jesus Christus. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo wir gesagt haben, hey, ich bin Christ oder ich bin Katholik. Und dann dachten sich die anderen, oh, was machst du denn in dieser Sekte? Oder wieso gehörst du dazu? Also ich dachte, du bist normal. Und hat dann sich irgendwie, also ich zumindest, ich habe mich dann so voll schlecht gefühlt, die 16-Jährige, dachte ich so, wow, okay, jetzt haben die anderen ein voll schlechtes Bild von mir. Und ich identifiziere mich ja im Endeffekt gar nicht mit ganz vielen Leuten der Kirche. Die haben eine andere Meinung als ich. Jetzt muss ich sagen, die Kirche ist ein schlechter Ort oder die Kirche ist nicht eine Gruppe, mit der ich mich identifiziere. Das habe ich dann oft verbreitet. Aber heutzutage denke ich mir, es ist wichtig zu bemerken, dieser Teil der Kirche, der uns ganz oft ins Rampenlicht geworfen wird, ist auch nur ein Bruchteil. Und ganz viele Sachen, die Kirche sind wichtig und gut und die dienen dem Menschen und die führen den Menschen auch zu seinem Glück. Und ich kann heutzutage auch ganz glücklich und stolz sagen, dass ich ein Teil der Kirche bin und mich auch als Teil der Kirche fühle. Und es ist nicht abzudenken, dass ich irgendwann hier austreten würde, auch wenn ich schwierige Erfahrungen mache mit Leuten in der Kirche. Weil ich finde, der Glaube ist auch eine Sache, die uns dazu beflügelt, Leute trotz ihrer Imperfektion zu lieben und auch uns selber. Und ohne den Rahmen der Kirche und meinen Glauben könnte ich das nicht. Also ich wäre nicht imstande dazu, glaube ich. Deshalb ist das, das auf jeden Fall ein Aspekt. Ich weiß, vielleicht kannst du für deine Fragen noch reflektieren, was andere Teilaspekte sind, damit wir darauf zurückkommen können.
Ja, meine Fragen sind immer sehr zusammengesetzt. Also so, ich kann das ja nachvollziehen, weil im Endeffekt ist es ja das, wozu alle in der Kirche als Gemeinschaft streben, diese Heiligkeit, was du auch gesagt hast, so diese Perfektion ist ja im Endeffekt, was wir jetzt Katholiken als Heiligkeit sehen. Vor allem so der Aspekt, dass wir dadurch auch dann, dadurch, dass wir von Gott geliebt werden, auch fähig sind, andere zu lieben und anzunehmen. Auch so, was sehr stark, glaube ich, zu so einem Prozess dazu gehört, ist das, was du erwähnt hast, so mit diesem, natürlich gibt es irgendwie diese Schlagzeilen und so weiter und Aspekte, wo man sagen kann, so ey, hier wurde ich verletzt, hier wurde ich unfair behandelt, hier haben Personen mir irgendwie so einen schlechten Ruf nachgeworfen oder so. Und auch einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen verletzt, weil das ist ja oft Teil oder Grund, wieso Leute die Kirche im Endeffekt verlassen. Aber so, das hat ja schon irgendwie zu deinem Bekehrungsprozess dazugehört, dass du dir irgendwie diese Aspekte vorgenommen hast und so reflektiert hast. Oder war es so für dich so, ja, natürlich sind halt alle unperfekt und deswegen kann ich in die Kirche gehen, so nach dem Motto, so, wir nehmen einander an. Oder war es für dich so eine Challenge und auch so ein Pfad, irgendwie zu dieser Erkenntnis zu kommen?
Ja, für mich war es mega schwer. Also es war kein einfacher Weg, dahin zu kommen. Mhm. Vielleicht fange ich mal also ein bisschen von vorne von der Story an, weil sonst sind wir ganz schnell irgendwo verloren. Also ich glaube so, als ich 16 war, dachte ich, die Leute, die außerhalb der Kirche sind, da hatte ich ein positives Bild von denen, als von Leuten, die in der Kirche sind. Klar, ich wusste, es gibt Heilige. Ich wusste, es gibt Leute, die haben wirklich unglaubliche Sachen gemacht für andere Menschen, für Gott. Mhm. Aber irgendwie habe ich die nicht so im Alltag gesehen. Ich dachte mir, die Leute, die ich kenne in der Kirche und die in der Kirche sind, ich habe die irgendwie nicht so als heilig wahrgenommen. Und ich dachte mir auch oft, dass es da sehr viel Verurteilung gibt. Also, dass es innerhalb von Kirchengemeinschaften oft so ein toxisches Umfeld gibt, in dem Sinne, dass man sich miteinander verglichen hat, dass man sich vielleicht mehr verurteilt hat als Leute in Kreisen, die nicht gläubig waren, was ich sehr ironisch fand. Und das hat mich auch sehr abgeturnt, wenn es um das Thema Kirche ging, weil ich dachte mir, es ist schon ein Feld, wo ich mich sehr verletzlich mache. Wenn ich da hingehen soll mit meiner Authentizität, mit meinem Glauben und dann noch verurteilt werde von den Leuten, wo ich am meisten den Support brauche.
Die Ironie.
Das ist nicht so der Sinn der Sache. Und ich habe dann nach meiner Bekehrung auch, ich kann den Glauben aus dem Elternhaus und aus meiner Kirche, ich gehe auch zur polnischen Mission in Münster. Und ich habe da auch, klar, mega viele gute Begegnungen gemacht, mega viele gute Leute getroffen, aber mir hat diese Nähe gefehlt. Also diese Authentizität, dass ich ich selber sein kann und weiß, auf mich wird geschaut mit so liebevollen Augen, egal was ich tue. Mhm. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich das erste Mal gemacht, als ich zu Lichtleben gegangen bin. Das ist auch eine Gemeinschaft, die eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat, muss ich sagen. Weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass das ein Ort ist, wo du angenommen wirst, egal wie du bist. Und dass es doch keine Hierarchie gibt, von wegen, das sind so die Leute,
das sind die Heiligen und das sind die Sünder, genau.
Sondern wir sind alle irgendwie Sünder und wir sind alle irgendwie Heilige. Yeah. Also es ist beides, nicht nur eins oder das andere. Und diese Erkenntnis zu machen, hat erstens mein Bild von Gemeinschaft verändert. Also ich habe gesehen, okay, das ist auch ein Space, wo ich mich verletzlich zeigen kann, wo ich nicht die ganze Zeit achten muss, okay, habe ich mein Handy jetzt richtig gefaltet oder nicht? Habe ich vergessen, vor dem Essen zu beten oder nicht? Weil klar, das passiert sogar den Besten, glaube ich. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl, okay, ich kann hier ich selber sein. Aber es hat auch mein Bild von mir selber verändert. Und zwar, ich muss nicht den Standards von Natalia gerecht werden, die ich mir in meinem Kopf zusammengelegt habe. Okay, wenn ich das und das und das jetzt erreicht habe, dann ist es gut und dann bin ich heilig und dann kann ich mich den anderen zeigen. So, oh, guck mal, wie perfekt ich bin. Sondern
so, du kommst wie so eine Raupe, so als Schmetterling raus, ohne den Prozess.
Genau. Dass ich direkt, also ich muss erst der Schmetterling werden, um in Gemeinschaft einzutreten, um mich verletzlich zu zeigen.
Ja.
Nein. Ja. Ich kann die Raupe in der Gemeinschaft sein und dann zum Schmetterling heranwachsen. Und auch erkennen, dass ich sehr viel vom Schmetterling schon in mir habe, durch die Gemeinschaft eigentlich. Deshalb, das ist auf jeden Fall etwas, das mein Bild von mir selber geprägt hat. Man darf unperfekt sein, man darf auch Fehler begehen, Sünden begehen, weil das ist im Endeffekt nicht das, was uns charakterisiert, sondern diesen Namen, den wir in Gott bekommen haben und wie er uns sieht, das ist unsere Identität. Und so dürfen wir uns auch selber sehen. Deshalb, es war sehr prägend für mich und ich glaube, heutzutage erfahre ich Gemeinschaft auch immer realer. In dem Sinne, als ich zum ersten Mal in diese christliche Gemeinschaft gekommen bin, hatte ich, glaube ich, auch sehr ein Bild von einer Utopie. Also okay, hier lieben alle einander, alle haben die gleichen Ansichten, keiner lästert hinter keinem her. Und dann durfte ich auch die Erfahrung machen, okay, christliche Gemeinschaften sind im Endeffekt auch Gemeinschaften, wo Menschen aufeinander treffen, mit all ihren Wunden, all ihren Imperfektionen, ihren Schwächen. Und wir dürfen uns so begegnen. Aber manchmal ist es auch umso schwieriger, weil wir haben dieses Bild von wegen, so und so möchten wir sein, wir sind nicht so. Und
so alle sind voneinander enttäuscht im Endeffekt, weil so ich bin sündig und die Person ist sündig und dann erwarten beide Heiligkeit voneinander und im Endeffekt ist man so in so einem richtig, so einer diskrepanten Situation, weil man sich denkt so, okay, irgendwie ich bin zur christlichen Gemeinschaft gekommen, weil ich mir so dachte, so dort sind die ja alle heilig und perfekt und ich werde nicht geurteilt, ich werde geliebt und keine Ahnung was und alle lächeln mich an und keine Ahnung so und dann merkt man so mit der Zeit so, hey, es ist, also so, es sind diese Menschen triffst du auch auf der Arbeit und so. Manchmal wissen wir ja gar nicht, dass diese Menschen Christen sind und dann, wenn jemand sich outet als Christ, dann ist man auch so, okay, auch selber am Urteilen so, ja, die haben sich jetzt nicht immer christlich verhalten. Und würdest du sagen, dass dich das so enttäuscht hat, als du es dann so gemerkt hast, oder war es so, du konntest so endlich tief einatmen, weil so, du meintest so, das hat sehr das Bild von christlichen Gemeinschaften, aber auch von dir geändert, wo du so gemerkt hast, okay, die verurteilen mich am Anfang nicht für irgendwas, aber da merkst du trotzdem so, dass man nicht dieselben Überzeugungen hat, nicht dieselben Visionen, dass man nicht immer dieselben Ziele hat im Leben. War es schwierig für dich oder war es dann schon so bei so einem Punkt, wo du dir sagtest, so okay, irgendwie jeder Christ ist ja auch irgendwie ein Individuum und hat seine intime Beziehung zu Gott und so, zum Beispiel, ich ertappe mich öfters daran, wenn ich so daran denke, so wie sieht mein Traum- oder Wunschleben aus oder so meine Lebensvision. Und wenn ich dann mit anderen Christen spreche und deren Vision irgendwie anders ist, bin ich so, oh mein Gott, so bin ich jetzt der schlechtere Christ oder die Person? So nach dem Motto, dass so, weil das ja auch von der Gesellschaft so gewollt wird, so wenn man dann sagt, dass man Christ ist, dass man so ein Bild erfüllt. Sozusagen, dass ich muss jetzt irgendwie so ein Rollenbild erfüllen, nur weil ich mich als christliche Frau äußere oder identifiziere oder keine Ahnung was. So, und das, was du gesagt hast, widerspricht ja irgendwie dem, also dass nicht alle gleich sind.
Total nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist genau das, was mir geholfen hat, diesen Rahmen zu sprengen. Ich habe mich, glaube ich, sehr auch am Anfang in diesen Rahmen gezwängt, okay, da darf ich das und das nicht sagen, hier muss ich so und so aussehen. Dann kommen doch diese und diese Aspekte dazu, wo ich vielleicht, ich weiß nicht, die falsche Musik höre oder Freunde habe, die irgendwie nicht in den Rahmen eines Christen passen. Das dachte ich mir zumindest damals. Mhm. Und durch diese Erfahrung von Imperfektion in Gemeinschaft, also es war zuerst eine totale Enttäuschung, also ich will es nicht verbergen, es war so, meine Güte, also die Leute sind ganz, also die haben einerseits diese mega viele heiligen Seiten, guten Seiten, die ich sehe, andererseits, also egal wie cool und gut und ich weiß nicht, auch freundlich eine Person ist, die hat irgendwo ihre Schwächen, irgendwo Seiten, wo sie noch ganz viel lernen darf und muss. Und das war zuerst echt so ein Zusammenbruch dieser Utopie, wo ich sagen muss, okay, ich habe mir diese perfekte Welt in meinem Kopf zusammengebastelt.
Ja. Also nachdem du so deinen Glauben dekonstruiert hattest, musstest du so die christliche Welt dekonstruieren sozusagen.
Ein bisschen schon. Es hat mir dann auch geholfen zu sehen, okay, wir dürfen so viel mehr sein als nur ein Stereotyp. Wir sind keine Stereotypen, wir sind alle Individuen. Ja. Und ich habe mich auch sehr stereotypisiert am Anfang und dachte mir, okay, diese, weiß nicht, Reels oder diese YouTube-Videos, die ich sehe von Frauen, die sich so und so darstellen, das muss ich irgendwann sein, damit es gut und richtig ist. Heutzutage darf ich auch auf all Teile von mir, die keine Box und keinen Rahmen passen, schauen und denken, wow Gott, ich danke dir dafür. Weil das ist etwas, was ich auch teilen darf. Ich darf dadurch wachsen und andere Leute dürfen auch dadurch wachsen. Und selbst wenn es etwas ist, ich sage es jemandem oder ich zeige diese Seite von mir, jemand ist ein bisschen geschockt, vielleicht ein bisschen enttäuscht, denkt sich, hey, das ist gar nicht Natalia, die ich wollte oder die ich erwartet hätte.
Die Projektion von Natalia passt mir nicht.
Genau, dann ist es in Ordnung, es ist total in Ordnung, Leute zu enttäuschen. Auch Leute in Glaubensgemeinschaften, wenn es um die Vision geht, die sie auf uns auferlegen. Weil im Endeffekt, wir haben keine Verpflichtung dazu, diesen Visionen gerecht zu werden. Wir haben nur unsere Verpflichtung, zu streben, zu werden wie Jesus. Aber in all diesen Aspekten, in denen wir auch individuell und einzigartig sind. Wir müssen uns nicht, also wir müssen uns nicht, wenn wir das mal so metaphorisieren, wir sind nicht so ein Baum, der so eine Hecke, die zugeschnitten werden muss, jeder genau das gleiche Muster, sondern wir sind...
So ein Labyrinth, so, ja, weil es gleich aussieht.
Ja, sondern so eine, also wir dürfen uns entfalten in all diese Richtungen, die Gott schon in uns gepflanzt hat. Und das ist im Endeffekt, dass es uns authentisch macht und auch was uns dann passend macht zu einer christlichen Gemeinschaft, weil wir das Vertrauen darin legen, dass wir in dieser Gemeinschaft wachsen dürfen. Leute sagen uns auch, wenn was wirklich komplett nicht in Ordnung ist. Und zweitens, dass wir auch Gott vertrauen, dass er uns so leitet, dass wir ins Gute wachsen und dass alle Teile von uns auch einen Sinn und eine Bedeutung haben.
Yes. Ja, ich finde, wir haben jetzt so einen weiten Weg hinter uns gelassen vom Thema Evangelisierung bis dort, wo wir jetzt angekommen sind, thematisch. Aber ich glaube, dass es auch irgendwie in der Hinsicht Sinn macht, weil oft spricht man nur von diesem Moment der Bekehrung und dem Moment, so keine Ahnung, wo mich halt so dieser Blitz vom Himmel getroffen hat, wie Paulus. Und dann vergessen viele Leute oft so diesen Prozess dahinter zu erklären oder zu erwähnen, weil ich glaube, im Endeffekt ist ja erst dieser Prozess, der durch diesen Bekehrungsmoment angeschlagen wird, ist ja das, was dann so diese 180-Grad-Wende macht. Vor allem so, wenn man dann irgendwo nach 5 Jahren sagen kann, so ja, ich habe mich dann und dann bekehrt, keine Ahnung, ich kann festes Datum darauf setzen, aber es ist ja alles ein Prozess und es sind alles Erfahrungen und es sind ja auch alles so Sachen, die ständig ganze Zeit um uns herum passieren. Also nicht so, dass ich so irgendwann am Punkt ankomme und mir so denke, so ja, jetzt bin ich schon Christin und jetzt bin ich schon heilig und keine Ahnung was, sondern dieser Weg wird ja sozusagen bis zu unserem Lebensende fortangehen. Ja, keine Ahnung, ich glaube, wir können an dieser Stelle schon mal einen Punkt setzen. Und dann, wir werden jetzt noch ein paar Folgen mit Natalia verbringen, deswegen, ihr dürft noch mehr von ihrer Süße erfahren. Ja, ich hoffe, dass so das Zeugnis von Natalia dich berühren konnte heute. Vor allem auch, weil ich sehr viele dieser Erfahrungen einfach teile. Also ich habe ja ständig nur so mitgenickt und so, und so einfach, weil ich viele der Erfahrungen auch gemacht habe, aber auch machen durfte. Also ich finde, es ist auch irgendwie so ein Privileg, dass irgendwie diese rosarote Brille ab einem bestimmten Punkt abgesetzt wird und man dann sozusagen auch diese Challenge annehmen darf, Christ zu sein, dieses so lieben, dann, wo es mir am schwersten fällt. Deswegen sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.